Expect, die Jugendsendung auf Radio Maria Österreich. We expect you, jetzt live.
Yeah. Well, I hear them singing in the street.
Jesus is alive.
And all creation shouts a laugh.
Jesus is alive.
Now surely we can all be changed.
Jesus is alive.
And everybody here can know him. Sing about my Savior's love and the best thing that happened. It was the day I met you.
I found Jesus.
Hey!
I found Jesus.
Oh yeah!
Willkommen zum Jugendabend Expect. Ich begrüße euch. Hier ist die Babsi Mutam. Freude trotz Stress. Erfüllt im Alltag leben. Wie ist das möglich? Das erzählt uns heute Abend Johannes Hartl in seinem Vortrag. Viel Freude.
Frage an dich: Was tust du eigentlich ganz persönlich, um in deine Kraft zu kommen? Ich habe herausgefunden, es gibt Tätigkeiten, die rauben mir Kraft. Und da gibt es Tätigkeiten, wenn ich die tue, dann komme ich in meine Kraft. So zum Beispiel Joggen hilft mir, in meine Kraft zu kommen. Und diese Frage, wie kommst du in deine Kraft, die habe ich vor ein paar Jahren von jemand gelernt. Und ich muss mal gestehen, das ist jemand eher so aus der esoterisch-spirituellen Ecke. Weil ich oute mich jetzt mal, ich finde diese Leute eigentlich ganz cool. Ja, manche werden jetzt ganz geschockt sein, aber diese ESO-Leute ein bisschen, ich finde die echt manchmal ziemlich cool, allein schon wie sie aussehen. Muss ich sagen, weil ich habe einen kennengelernt zum Beispiel, der hat gesagt, er ist ein Schamane. Und der sah auch schon aus wie so ein Schamane, weißt du, mit so einem langen Bart und so einen schneckenähnlichen Umhänger hatte der und so einen Stab. So, wow, so ein Schamane. Also ich denke, jetzt die Kirchenleute, die Christen, die sehen immer so harmlos aus. Ja, ja, wir glauben an einen Messias, der von den Toten auferstanden ist und auf den Wolken des Himmels wiederkommt. Aber sonst sehen wir aus wie die absoluten bürgerlichen Spießer. Also ich finde, wir könnten auch ein bisschen lustiger aussehen manchmal. Aber, oder sich, also ein bisschen mehr trauen, ein bisschen wilder. Also muss ja nicht gleich wie ein Schamane aussehen, der war schon ein bisschen freaky. Aber von einem von denen habe ich diese Frage gelernt, wie kommst du in deine Kraft? Und ist ja eh cool, diese ganzen ESO-Leute, die Spirituellen, die haben ja auch so tollen Wortschatz. Die sprechen von allen möglichen Chakren, ich habe keine Ahnung, was das genau ist, und allen möglichen Energien, wie die da fließen und Zeug. Aber Tatsache ist, wir sind ja wirklich gerade im Westen ein bisschen sehr verkopft. Also ganz vieles von uns spielt sich ja eher so im Hirn ab. Und wir haben oft nicht so ein Sensorium für das, was man nicht so leicht anfassen kann. Zum Beispiel Energie. Es ist ja tatsächlich so, manchmal merkt man auf einer Gruppe oder einer Familie oder einer Situation, ist so richtig negative Energie. Es ist so richtig, es zieht dir die Kraft, es zieht dir die Freude raus. Aber anders geht's auch. Manchmal löst sich was und es verändert sich was und ist auf einmal wie ein guter Geist da. Übrigens das Wort Energie, wenn ihr das komisch findet, das Wort Energie kommt im Neuen Testament vor. Und das ganze Thema, so welcher Geist herrscht denn da? Welches Feeling ist denn da? Kommt im Neuen Testament an unzähligen Stellen vor. Über Jesus wird nicht nur gesagt, dass er ein interessanter Lehrer war oder dass er irgendwie gütig war zu Menschen, immer ein offenes Ohr für jeden oder so. Sondern wir lesen zum Beispiel, es ging von ihm eine Kraft aus, es ging von ihm eine Kraft aus, die jeden heilte. Und eine der interessanten Eigenschaften dieser Kraft, über die ich heute Abend sprechen möchte, ist, dass sie was mit Freude zu tun hat. Tatsächlich spricht die ganze Bibel sehr oft im Zusammenhang mit Gott über Freude. Heißt es zum Beispiel, vor Gottes Angesicht herrscht Freude. Ich glaube, jene Menschen, die an Gott glauben, werden bei Weitem nicht immer mit besonders viel Freude assoziiert. Dass man sagen würde, das Erste, was mir einfällt, ist, die sind so freudig. Aber allein im Neuen Testament kommt das Wort Freude 50 Mal vor. scheint ein wichtiges Thema zu sein und es ist eine Lebenskraft. Ich bin über eine Geschichte gestolpert oder eine Stelle gestolpert zum Thema Freude, die mich wirklich getroffen hat. Und zwar ist das ein Bericht in der Apostelgeschichte. Da wird das Evangelium verkündet in Samaria. Samaria ist so heutige Westbank, also in Israel eine hügelige Gegend. Und das ist jener Teil in Israel, wo früher die Nordstämme waren von den 12 Stämmen. Und die sind mehr und mehr so ein bisschen abgefallen von diesem Gotteskult in Jerusalem. Die haben so ihr eigenes Ding gemacht und es war ein bisschen so die Halbabtrünnigen. Und das Evangelium wird dort verkündet. Und hier heißt es über eine Stadt, nachdem das Evangelium verkündet wurde, es herrschte große Freude in dieser Stadt. Mich hat diese Aussage wirklich berührt, weil ich mich frage, wann habe ich das denn mal erlebt, dass große Freude in meiner Stadt herrschte? Also ich weiß gar nicht genau, wann ich sagen würde, ich bin in Deutschland durch eine Stadt gelaufen, in der große Freude herrschte, die mit Freude erfüllt war. Bestenfalls vielleicht vor unverdenklich langen Zeiten, als wir mal eine Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen haben. Da haben die Leute draußen, heute verlieren wir gegen Österreich, weißt du? Also, aber... ja. Wir dürfen froh sein, wenn wir gegen Vatikanstaat vielleicht nochmal gewinnen und so. Aber allgemein, ich glaube... Wir sind schon auch als Gesellschaft weit davon entfernt, sagen zu können, eine Stadt ist erfüllt von Freude. Und allgemein, wenn man so Statistiken glaubt oder wenn man halt, wie halt psychologisch Sachen irgendwie erhoben werden, wenn man hier Daten anschaut, gehören wir sicherlich nicht zur freudigsten Generation. Eher im Gegenteil. Gerade auch die jüngere Generation, wenn man Ängste, wenn man Depressionen, wenn man Traurigkeit misst, gehören wir eher zu einer sehr traurigen Generation. Ich bin vor kurzem über eine total interessante Studie gestoßen, eine wissenschaftliche Studie, die weltweit untersucht, wie das Hoffnungsniveau einer Nation ist. Hope Across Cultures heißt das Buch, ein Sammelband von vielen soziologischen und psychologischen Studien. Und man kann nämlich messen, wie viel Hoffnung Menschen in einem Staat so durchschnittlich haben. Und ein Team von internationalen Wissenschaftlern hat eben ein Hoffnungsbarometer erstellt und die Ergebnisse in diesem Buch veröffentlicht. Jetzt einfach Frage, was denkt ihr denn, wo sind wir denn im deutschsprachigen Raum so? Platz 1 oder Platz 3 der hoffnungsvollsten Nationen? Ich glaube, ihr vermutet es richtig. Wir sind also weit von der Spitze entfernt. Da gibt es viele, 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 viele Länder, übrigens auch Länder, denen es wirtschaftlich viel schlechter geht, denen es politisch schlechter geht, wo es viel mehr Unruhen gibt, wo aber dieser Hoffnungsindex höher ist. Und ich möchte mit euch nachdenken darüber, wie können wir zurückkommen zur Freude, wie können wir Freude kultivieren? Und bevor ich tiefer einsteige, erst drei sehr einfache Fragen zum Thema Freude, die du dir selber stellen kannst. Die sind noch ein bisschen oberflächlich, aber sie sind nicht banal. Ja, und so das Erste, was du dir mal fragen kannst, gibt es eine Tätigkeit in deinem Leben, die dir Freude bringt? Also auf den ersten Blick denkst du, ja klar, Freude bringt mir halt, weiß ich nicht, Fernsehschauen oder so. Aber wenn du tief drüber nachdenkst, ist das gar keine banale Frage, weil Herzensfreude in deinem Leben zu kultivieren, also was einzubauen in dein Leben, was du einfach nur tust, weil es Freude bringt, ist wirklich wichtig. Nicht jeder weiß das, dass jeder auch verantwortlich ist, ein Stück weit zumindest, für das eigene seelische Wohlbefinden. Und es ist total okay, dass es dir gut geht. Es ist total okay, dass du Dinge in dein Leben einbaust, einfach nur, weil sie dir Freude bringen, weil sie dein Freudeniveau erhöhen. Baust du das ein oder bist du nur Pflicht und Arbeit und nett sein? Also was bringt dir Freude? Es gibt natürlich auch das Zweite, also praktisch die gegenteilige Frage. Nicht nur, was bringt dir Freude, sondern was raubt sie? Gibt es eine Tätigkeit in deinem Leben, von der du merkst, immer wenn ich das tue, immer wenn ich mich mit dem und dem beschäftige, ist wie so der innere Freudetank wird leerer. Und ein dritter Gedanke, das ist jetzt keine Frage, aber einfach ein Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. In den Psalmen gibt es ein paar Stellen, es kommt an mehreren Stellen, wo der Beter zu seiner eigenen Seele spricht, also zu seiner eigenen Psyche oder Seele, sagt er, komm wieder zur Ruhe, mein Herz. Oder freue dich, lobe den Herrn, o Seele. Das heißt, der Beter spricht zu seiner eigenen Seele. Und ich möchte dir den Gedanken mitgeben, ich kann den jetzt hier nicht vertiefen. Sprichst du zu deiner eigenen Seele auch mal? Also leitest du auch deine eigene Seele an, sich mal zu freuen? Gibst du dir selber überhaupt die Erlaubnis, dich auch mal zu freuen? Du kannst einfach mal drüber nachdenken. Ich komme auf den Gedanken nachher nicht mehr zurück. Ich schreibe es einfach hin, zur Seele sprechen. Es ist manchmal wichtig und total okay, zur eigenen Seele zu sagen, freu dich oder komm wieder zur Ruhe. Okay, Punkt. Diese Tipps sind hilfreich, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Es kann Zeiten im Leben geben, wo die inneren Quellen von Freude so ausgetrocknet sind, dass das alles nicht mehr wirklich funktioniert oder nur noch in Ansätzen. Das ist zum einen so bei einer Depression oder wirklich bei einer depressiven Phase. Da kannst du nicht einfach irgendwie da selber wieder so leicht rauskommen. Aber es gibt auch ein tieferes existenzielles Leersein des Menschen, eine Sehnsucht des Menschen, die wie eine innere Austrocknung der Freudequellen sein kann. Und ich glaube, von so einer Situation erzählt eine Geschichte im Leben Jesu, die steht im 4. Kapitel des Johannesevangeliums. Vielleicht hast du sie schon mal gehört, aber ich möchte sie euch nochmal erzählen hinsichtlich der Frage, woher kommt Lebenskraft, woher kommt Lebensfreude und woher kommt sie, wenn meine eigenen Quellen vertrocknet sind. Und das ist eine Geschichte, die spielt an einem Brunnen. So, der Brunnen. So. Und der Brunnen ist in Samaria, also genau die gleiche Gegend, von der wir vorher schon gehört haben. Und wir lesen, dass Jesus da vorbeikommt, er ist erschöpft von der Reise und er setzt sich an diesem Brunnen hin. Und es ist ein bisschen eigenartig, das ist mittags um 12, wo es heiß ist. Und da kommt eine Frau und die kommt zum Wasserschöpfen. Es ist ein bisschen eigenartig, dass sie mittags um 12 zum Wasserschöpfen geht, denn normalerweise tust du das morgens oder abends. Und normalerweise Frauen in der damaligen Kultur tun das nicht alleine, sondern sie gehen in der ganzen Gruppe. Also es ist schon ein bisschen eigenartig, warum geht diese Frau alleine und zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit Wasserschöpfen? Offensichtlich, und wir erfahren nachher, dass es auch so ist, offensichtlich ist sie so eine sozial Geächtete, so eine Außenseiterin. Und Jesus beginnt ein Gespräch mit ihr. Und sie sagt erstmal, gib mir was zu trinken. Also Jesus sagt, du, ich hab Durst, gib mir was zu trinken an diesem Brunnen. Und in einer ganz meisterhaften Gesprächsführung bringt Jesus sie mehr und mehr weg von dem Thema, ich hätte jetzt gerne einen Schluck Wasser, und bringt sie zu einem tieferen Thema. Das Gespräch geht wie folgt. Sie sagt, warum redest du überhaupt mit mir? Ihr redet doch nicht mit uns Samaritanern, pipapo, und wir sind ja hier die Falschen und so. Und dann sagt Jesus, warte mal, wenn du wüsstest, was ich dir zu bieten habe, ja, nämlich lebendiges Wasser, dann würdest du mich bitten. Ist total interessant. Er hätte ja gleich reinsteigen können in das Gespräch. Hey, ich habe lebendiges Wasser für dich. Komm und trinke. Aber das tut er nicht. Sondern er bringt die Frau zu dem Punkt, dass sie selber sagt, ich hätte gerne dieses lebendige Wasser. Und ich glaube, das ist total wichtig. Wenn du nicht weißt, wonach du Sehnsucht hast, oder wenn du gar keine Sehnsucht hast, dann kann sie auch niemand erfüllen. dann kannst du auch nicht beschenkt werden. Und Jesus lenkt sie hin zu dem Punkt, dass sie sich eingesteht, dass sie Sehnsucht hat. Also die Sehnsucht beginnt erst ziemlich äußerlich, dass sie sagt, ja, gib mir dieses Wasser, das hätte ich gern. Klar hätte ich gern dieses Wasser, okay. Und was Jesus dann sagt, ist total eigenartig. Und zwar sagt er, hol mal deinen Mann. Das ergibt nicht so viel Sinn, weil warum soll sie denn ihren Mann holen, außerhalb der Stadt, wenn sie nur sagt, ich hätte gern was von deinem Wasser. Warum sagt Jesus das? Es ist besonders fies, wenn man bedenkt, welches Thema das Thema Männer im Leben dieser Frau ist. Denn genau das ist ihr Problempunkt. Er hätte sie ansprechen können, was denkst du denn über Politik? Oder wie wird das Wetter morgen? Oder wie ernährst du dich und machst du auch Sport oder sonst was? Und von all den möglichen Themen wählt er das eine Auer-Thema. Weißt du, jeder von uns hat ein schmerzhaftes Thema. Jeder von uns hat einen wunden Punkt. Du hast einen wunden Punkt. Vielleicht ist es eins deiner Kinder. Vielleicht ist es deine körperliche Gesundheit. Vielleicht ist es dein Ehepartner, der ein Alkoholproblem hat. Vielleicht hast du ein Alkoholproblem. Vielleicht ist es die Beziehung zu deinen Eltern. Jeder Mensch hat einen wunden Punkt. Und wir Menschen sind normalerweise im Alltag gar nicht viel in Kontakt mit unserer Sehnsucht und mit unseren wunden Punkten. Wir schieben das in der Regel weg. Wenn ich dich tief fragen würde, wirklich, wonach hast du Sehnsucht? Ist gar nicht so leicht zu beantworten. Aber ich glaube, ganz viel Mist, den wir in unserem Leben tun, sind nur Ersatzhandlungen, um diese Sehnsucht, diesen inneren Durst, der auf der Tiefe, in der Tiefe unserer Seele ist, um den nicht spüren zu müssen. Denn Bedürftigkeit tut weh. Sich Bedürftigkeit einzugestehen, tut weh. Das ist immer lieber cool. Aber wenn du cool bist und dir nichts weh tut, dann bist du auch nicht berührbar. Der wunde Punkt, auf den Jesus die Frau hinlockt, ist gleichzeitig der Punkt ihrer Berührbarkeit. So wie in einem Körper, wenn du eine Wunde hast, die blutet, ist dieses Blut, das raustropft, verbunden mit deinem Kreislauf, mit deinem Herzen. Man könnte auch sagen, der direkteste Weg, der kürzeste Weg ins Herz ist der über eine Wunde. Und Jesus sagt, hol deinen Mann. Und sie antwortet ganz betroffen, ich habe keinen Mann. Und die Art und Weise, wie Jesus mit dieser Antwort umgeht, sagt mir mehr über Jesus und über seinen Charakter als vieles andere. Denn er weiß, dass sie nicht nur keinen Mann hat, sondern einen Typen nach dem anderen hatte und jetzt mit einem zusammenlebt, der auch nicht ihr Mann ist. Und Jesus hätte die optimale Chance, sie in die Pfanne zu hauen als heiliger Prophet. Er weiß das. Er könnte darauf antworten, ha, von wegen, du hast keinen Mann. Das ist ja mal, oh, so kann man auch sagen. Ja, so könnte man umgehen, wenn man eine Überlegenheit praktisch im Wissen hat. Und es ist absolut bezaubernd, wie Jesus auf diese, ich will nicht Halbwahrheit sagen, das stimmt nicht, aber auf diese anfanghafte Wahrheit eingeht. Das ist noch nicht so die ganze Wahrheit. Sie rückt noch nicht völlig raus mit der Sprache. Sondern er sagt wörtlich, im Griechischen steht da Kalos übrigens, man müsste übersetzen, schön hast du gesagt. Es ist schön, wie du gesagt hast, schön, dass du gesagt hast, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Also hast du die Wahrheit gesagt. Ich finde, in dieser Antwort ist so viel Zärtlichkeit. Ich glaube, das ist eine Antwort der Wiederherstellung von Würde. Gott ist jemand, der die Würde des Menschen und auch die Würde des Ausgestoßenen, des Sündigen, des gebrochenen Menschen wiederherstellt. Überhaupt, wenn du studierst, wie Jesus im Neuen Testament umgeht, mit Frauen, mit Kindern, mit Kranken, mit Sündern, mit all jenen, die wie diese Frau irgendwie ausgestoßen sind, weißt du, dann spürst du sein Herz. Er ist jemand, der Würde aufrichtet, auch deine und meine. Die Würde von einer Frau, in deren Leben nicht alles okay ist. Und er fängt an mit dieser ersten Wahrheit, um sie an, glaube ich, das ist meine Theorie, um sie an einen tieferen Punkt zu bringen.
Am Ort der Wahrheit einmal mehr, in jenem Licht, das schmerzhaft blendet und doch heilt, und wieder glitzend um mich her. Realität, die jede Lügenkulisse fällt. Am Ort, wo Masken fallen, Kronen fallen, Tränen fallen, wo ich sing für dich. Am Ort, wo Masken fallen, Kronen fallen, Tränen fallen, wo ich sing für dich. Süßer Ort der Wahrheit, Kreuz und Thron, Ort der Kapitulation, wo dein Blick mich trifft, dein Wort mich aufbricht und mich ins Leben ruft. Und Herr, ich staune über dich. Täglich neues dein Erbarmen, das mich hält, dein Wort der Gnade über mich. Deine Wahrheit, die in mich schneidet und doch heilt. Am Ort, wo Masken fallen, Kronen fallen, Tränen fallen, wo
Warum hat sie dann 5 Männer gehabt? Oder warum hat sie jetzt einen anderen? Und warum spricht Jesus überhaupt sie auf das Thema an? Ich glaube, die erste tiefe Grundsehnsucht, die wir Menschen haben, ist die Sehnsucht nach Beziehung, nach Nähe. Jeder Mensch hat die. Und Jesus spricht diese Frau drauf an, auf ihre gescheiterten Beziehungen, aus welchem Grund auch immer die gescheitert sind. Ach, wisst ihr, eine Beziehung nach der anderen, die erste bringt's nicht, die zweite bringt's nicht, die dritte bringt's nicht. Jeden Tag geht die Frau zum Wasser, zu diesem Brunnen, und der Durst geht trotzdem nie weg. Ihr Lieben, ist das nicht das menschliche Leben? Ist nicht das menschliche Leben so, dass wir den gleichen Sachen immer wieder begegnen, dass wir Durst haben, dass wir Sehnsucht haben, aber sie geht nie ganz weg. In dieser Welt geht die Rechnung nie ganz auf. Nie. Diese Sehnsucht. Es ist nie, dass du an einem Punkt ankommst, wo wo es dir einfach nur gut geht, weil am nächsten Tag fehlt dir schon wieder was anderes. So ist das menschliche Leben, unterwegs zu Brunnen, die immer so halb voll sind und halb leer sind. Und jetzt hat Jesus ihr das Geständnis entlockt, dass sie viele Männer hatte. Und ich vermute, sie ist innerlich an dem Punkt schon zu wissen, ich habe auch in all diesen, das ist jetzt meine Interpretation, gell? Ich habe in all diesen Beziehungen was gesucht, was ich nicht gefunden habe. Diese Sehnsucht nach Begegnung, die Sehnsucht nach Beziehung ist eigentlich auch ungestillt geblieben. Und jetzt passiert was so Interessantes. Und zwar an dieser Stelle, wo die Frau sich traut, das einzugestehen. Ja, man kann auch sagen, dass sie halt gescheitert ist mit all diesen Versuchen. In diesem Moment bekommt das Gespräch eine interessante Wendung. Und zwar die Frau sagt, ich sehe schon, du bist ein Prophet. Und dann sagt sie, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, es ist direkt da, Sychar ist der Ort, heute ist Nablus ganz in der Nähe, in der Westbank. Und sie spielt an auf den Kult der Samaritaner und sagt, aber ihr sagt ja, man soll in Jerusalem anbeten. Also sie kommt auf einmal zu sprechen auf die Frage nach Anbetung. Sie kommt auf einmal zu sprechen auf die Frage nach Gott. Und ich glaube, auf dem Grund unserer Sehnsucht nach Beziehung und Begegnung gibt es immer auch die Sehnsucht im Tiefsten nach Gott. Ich habe mit einer ganz lieben Frau gesprochen, die Psychiater ist, seit vielen Jahren. Und sie hat zu mir gesagt, Johannes, meiner Erfahrung nach ruht auf der Grundlage der tiefsten Sehnsüchte jedes Menschen, jedes ihrer Patienten, die sie hatte, ist schon alt, die hat ganz lang Praxis, kommt so ein bisschen aus dem Background von anonymen Alkoholikern, ist auch selber trockene Alkoholikerin. Sie hat gesagt, ihrer Erfahrung nach ist auf dem tiefsten Grund jedes Menschen, hat jeder Mensch Sehnsucht nach Gott, so wie er oder sie ihn halt versteht oder verstehen kann. Und Jesus hat die Frau offensichtlich jetzt an dem Punkt, dass sie über Gott sprechen und sie kommt von selber, also Jesus drückt ihr das nicht drauf, kommt von selber zu sprechen auf das, wie will denn Gott verehrt werden und wie ist es denn, wenn der Messias kommt, wenn der Prophet kommt? Und Jesus antwortet ganz interessant. Glaube mir, die Stunde kommt und sie ist schon da, wo ihr in Geist und Wahrheit den Vater anbeten werdet. Also es geht nicht um diesen Berg, nicht um jenen Berg, sondern um Geist und Wahrheit, denn solche Anbeter sucht der Vater. An dieser Stelle ist wiederum alles erstaunlich. Im Griechischen steht hier pistoiemoi, glaube an mich, glaube mir. Das ist das erste Mal im Johannesevangelium, wo nichts ein Zufall ist. Im Johannesevangelium ist alles irgendwie bedeutsam. Wann was steht, wo was steht. Es ist das erste Mal, dass Jesus zu jemandem sagt, glaube an mich. Ausgerechnet zu dieser Frau. Zweitens, es ist das erste Mal, wo er Gott den Vater nennt. Und auch das zeigt so viel vom Herzen Jesu. Wem offenbart er als Erster, dass Gott ein Vaterherz hat? Es ist nicht seine Mutter, es ist nicht der Lieblingsjünger Johannes, es ist nicht der Petrus, es sind nicht die Pharisäer, sondern eine Samaritanerin, die sich so schämen muss, dass sie alleine mittags um 12 Wasser holen muss und in Ehebruch lebt. Und ihr offenbart er das Vaterherz Gottes und auch das Dritte ist das Erste, was er ihr offenbart. Dann sagt sie, ich weiß, der Messias soll kommen und der wird uns alles lehren. Und Jesus schaut ihr in die Augen und sagt, ich bin es. Ich, der mit dir spricht. Das ist die erste Stelle im Johannesevangelium, wo Jesus unmittelbar und direkt und persönlich sagt, ich bin der Retter, ich bin der Messias. Und an diesem Brunnen der Sehnsucht, wenn man so will, in dieser Situation der Austrocknung von allen Hoffnungen, wo diese Frau fertig ist und Durst hat, ist Jesus und sagt, im Letzten bin ich selber die Antwort auf deine Suche, bin ich die Antwort auf deinen Durst. Und ich kann und will dir ein Wasser geben, das bewirkt, dass du nie wieder Durst haben wirst. Ich selbst bin es. Im Johannesevangelium ist nichts ein Zufall. Es ist auch kein Zufall, wie dieses Gespräch überhaupt begann. Jesus hat gerade gesagt, der Vater sucht wahre Anbeter. Jesus hat diese Frau gesucht. Der wusste, dass die kommt. Er hat an dem Brunnen ihrer ausgetrockneten Sehnsüchte auf diese Begegnung gewartet. Er geht dem Verlorenen nach und er geht dem Verlorenen nach bis hinein in den Ort der tiefsten Verlorenheit, nämlich in den Tod. Im Johannesevangelium ist nichts ein Zufall. Und diese Begegnung findet statt mittags um 12. Das ist die Stunde, wo Jesus aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen ist. Und als seine Seite geöffnet wurde, ist Blut und Wasser hinausgeflossen. Das Gespräch beginnt damit, dass Jesus sagt, er hat Durst, er will was zu trinken. Und Jesu Leben endet am Kreuz, unter anderem mit den Worten, mich dürstet. Und wonach dürstet Jesus? Wir lesen in Johannes 4 nicht, dass er am Schluss Wasser zu trinken bekommen hat. Er braucht nicht mal was zu essen. Die Jünger bringen was, er sagt, ich lebe von einer anderen Speise. Wonach dürstet Jesus am Kreuz? Wonach dürstet Jesus dort am Brunnen? Er dürstet in seiner Sehnsucht, in seiner Offenheit für uns, nach unserem freiwilligen Liebesjahr, nach der Beziehung zu uns. Und als diese Frau sich einlässt auf ihn und ja sagt zu ihm, da beginnt was Neues in ihr. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass du nie wieder Durst haben musst. Tatsächlich, mal schauen, ob ich das hier habe. Kurz noch eins zurück, noch zu diesem Thema von der Sehnsucht. Das ist auch ein Motiv, das beginnt nicht erst im Neuen Testament. Das ist also nicht nur bei Jesus schon, sondern auch schon im Alten Testament bei den Propheten. So sagt Gott zum Beispiel durch den Propheten Jeremia an einer Stelle, wieder mit einer sehnsuchtsvollen Haltung, mit dem Wunsch, in die Begegnung zu kommen, trauernd mich, den Quell lebendigen Wassers, den haben sie verlassen und sie haben sich Zisternen gegraben, Zisternen, die das Wasser nicht mal halten können. Eine Zisterne ist kein lebendiges Wasser, sondern eine Zisterne ist einfach die Grube und wenn es regnet, ist was drin und dann wird es sumpfig und abgestanden, aber so ist es. Und ist das menschliche Leben nicht so, dass wir uns Zisternen graben, dass wir uns zufrieden geben mit dem Nächstbesten, was halt irgendwie so tut, als würde es unsere Sehnsucht stillen? Schon interessant, der Johannes vom Kreuz, ein großer Mystiker im 16. Jahrhundert, schreibt einmal den Satz, mein Geist ist vertrocknet, weil ich vergessen habe, mich von dir zu nähern. Ist es nicht so, dass wir im Alltag oft vergessen, uns von dieser Quelle lebendigen Wassers erfüllen zu lassen und uns dann zweit-, dritt- und viertbeste schlammige, morastige Zisternen graben, die unseren Durst gar nicht befriedigen, aber uns hindern, diese tiefe Sehnsucht überhaupt noch wahrzunehmen. Jesus verheißt, dass er Ströme lebendigen Wassers schenkt. Er sagt an einer Stelle, aus meinem Inneren oder jeder, der an mich glaubt, aus seinem Inneren, werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Also nicht nur so, dass du genug hast, um nicht zu verdursten, sondern dass sogar in dir eine Quelle entspringt, die die Atmosphäre verändert. wo andere Lebenskraft und eine gute Energie, wenn man so will, abbekommen. Das ist die Qualität von innerem Leben, das Jesus verheißt. Und dieses Wasser, von dem Jesus spricht, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der große Unbekannte in der Christenheit. Von dem hört man fast nie was. Viele wissen irgendwie, so gibt's so Gott und der ist irgendwie, weiß man nicht genau, der ist so Schöpfer oder irgendwie so weit weg. Aber, und Jesus gibt's natürlich, den kann man sich vorstellen. Das ist der Typ mit dem Vollbart und so und Kreuz, das weiß man noch. Aber, dass wir Christen glauben, dass Gott in sich dreifaltige Liebesbeziehung ist, ist oft unbekannt. Ich glaube, Christentum, Bibel, geistliches Leben, Kirche ist komplett unverständlich ohne den Heiligen Geist. Ohne dem Wissen und auch der Erfahrung, dass Gott nicht nur irgendwo draußen ist, sondern durch uns wirken möchte, wirken kann und etwas bewirkt. Aber der tut es nur, wenn du an einen Punkt von Sehnsucht kommst. Deswegen beginnen die Seligpreisungen, die erste große Predigt von Jesus im Matthäus-Evangelium, fangen erstmal an mit selig, die arm sind im Geist. Selig, die hungern und dürsten. Wenn du satt bist, wenn du keine Sehnsucht hast, wenn dir nichts fehlt, dann kannst du dich nicht beschenken lassen. Ich möchte euch kurz was über diesen Heiligen Geist erzählen und über seine Art. Der Paulus schreibt an einer Stelle, das ist im Galaterbrief Kapitel 5, über die sogenannten Früchte des Heiligen Geistes. Also man könnte auch sagen, ein Baum erkennt man an den Früchten, an einem Birnbaum wachsen Birnen. Welche Früchte wachsen denn im Leben eines Menschen, der erfüllt ist von diesem Geist Gottes? Und der Paulus sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, über die ging es heute schon, Friede, Langmut, Sanftmut, Güte, Treue, Selbstbeherrschung, die Früchte des Heiligen Geistes. Und weil das so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, so deutsch ist, an das man sich so gewöhnt hat, schlage ich euch mal eine alternative Übersetzung vor oder einfach mal runtergebrochen in normales Deutsch, wenn man sagen würde, was sind denn die Auswirkungen des Heiligen Geistes im Leben? Liebe, ja, okay, was heißt Liebe? Ich würde einfach mal sagen, Liebe ist sowas wie eine spontane oder herzliche Zuneigung zu Menschen. Ja? Liebe, Friede, Freude. Freude würde ich mal übersetzen mit übersprudelnder Lebenslust. Ist doch Freude, oder? Dass da einfach eine Lust ist zu leben. Liebe, Friede, Freude, Langmut, Friede erstmal. Habe ich mal übersetzt mit Gelassenheit bei Stress. Ja, wenn du Frieden hast, dann kannst du gelassen sein bei Stress. Liebe, Friede, Freude, Langmut, Güte, Sanftmut, Treue. Sanftmut habe ich mal übersetzt mit Unangenehmes aushalten können. Oder auch Langmut könnte man so übersetzen. Was nicht so Tolles auszuhalten. Liebe, Friede, Freude, Langmut, Güte, Sanftmut, Treue, Selbstverständnis. Ich habe Güte mal übersetzt mit waches Interesse an anderen. Wenn du ein gütiger Mensch bist, bist du nicht schnell zu urteilen und du bist auch nicht indifferent, dass es dir egal ist, was dein Gegenüber sagt. Liebe, Friede, Freude, Langmut, Güte, Sanftmut, Treue, emotionale Wärme, eine andere Übersetzungsmöglichkeit für Güte. Und schließlich Selbstbeherrschung, ja tatsächlich auch, das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, Selbstbeherrschung und die Fähigkeit, Sachen durchzuziehen. Und zwar auch Sachen durchzuziehen, wenn sie nicht so toll sind. Treu zu sein, auch wenn es nicht angenehm ist. Und Sanftmut, nichts erzwingen müssen. Liebe, Friede, Freude, Langmut, Güte, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, das moderne Wort wäre Selbstdisziplin. Das in etwa sind die Auswirkungen eines tatsächlich vom Heiligen Geist gefüllten Lebens. Und wenn du ein bisschen kritisch mal bist, kannst du schon überlegen, ist mein Leben als gläubiger Mensch oder sind Christen allgemein, sind unsere Kirchen dafür bekannt, solche Menschen hervorzubringen? Weil wenn nicht, müssen wir uns auch nicht beschweren, wenn die Leute woanders suchen, wenn sie dann zum Beispiel zum Schamanen gehen. Nicht, dass ich das gut fände, aber Menschen sind nicht blöd, sie sind fühlig, sie spüren, wo herrscht welcher Geist. Und eines ist klar, Christentum, wo es irgendwie um Regeln geht oder um irgendwas Wissen, um äußerliche Dinge, aber wo diese innere Qualität nicht da ist, ist unerträglich. Ich mache es noch pointierter. Kirche ohne Heiligen Geist ist unerträglich.
Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt. Strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, Heiliger Geist. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruhe, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. Komm, Heiliger Geist, komm. Stehen, kann nichts heil sein, noch gesund.
Komm, Heiliger Geist.
Der Heilige Geist bringt deshalb diese Früchte hervor, weil all diese Dinge haben mit gesunden Emotionen, mit heilen Emotionen zu tun. Und heile Emotionen sind die Grundbedingung für heile Beziehungen. Die klassische Trinitätstheologie, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sagt, dass die Dreifaltigkeit in sich heile Beziehung ist. Dass tatsächlich der Heilige Geist die heile Beziehung zwischen Vater und Sohn in Person ist. Sein Charakter ist heile, ganzheitliche Beziehung. Und deswegen haut der Heilige Geist ab, wenn unsere Beziehungen unheil sind. Wenn gelogen wird, wenn unser Zwischenmenschliches hart und kalt wird, das ist eine Atmosphäre, die den Heiligen Geist vertreibt. Und andersrum, die Frucht des Heiligen Geistes und das Ziel des Heiligen Geistes ist immer geheilte Beziehung, die zwischen Menschen untereinander, auch die heile Beziehung zu mir selbst, gell? Deswegen sind solche Fragen auch absolut berechtigt und ganz besonders die Beziehung zu Gott. Ihr Lieben, ich will euch einladen, diesen Heiligen Geist kennenzulernen und diesem Heiligen Geist Raum zu geben. Es ist eine so unfassbar befreiende und schöne und herrliche Wahrheit, von der Jesus spricht zu dieser Frau. Du kannst Tag für Tag wieder hergehen zu dem Brunnen und du wirst immer wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie wieder Durst haben. Vielmehr wird das Wasser in ihm zur Quelle werden, die ins ewige Leben fließt, die immer weiter fließt und die als Frucht heile und geheilte Beziehung hervorbringt. Und dieser Heilige Geist ist real. Das ist nicht abstrakt. Ich glaube wirklich, dass meine lieben Esoteriker was Richtiges ahnen, wenn sie immer von Energien sprechen, vielleicht an der falschen Quelle warten. Aber auf dem Grund unserer Sehnsüchte, unserer leeren Brunnen, wartet Jesus auf den Moment, wo wir ihn, unseren Durst hinhalten. Und er begegnet uns mit seinem Durst nach uns. Wo wir ihm unsere wunden Punkte hinhalten, selbst wenn uns die Wahrheit noch gar nicht richtig über die Lippen kommt, sondern nur so ein halbgrades, ich habe keinen Mann. Schon mit dem arbeitet er, da wo ich ihm meine Bedürftigkeit und meine Wunden hinhalte, da begegne ich ihm an dem Ort, wo er sagt, mich dürstet. Und ich mache mich berührbar, ich mache mich durchbohrbar, buchstäblich am Kreuz für dich. Und das Kreuz ist nicht die Endstation, dass wir dann in eine Leidensmystik verfallen müssen, sondern die Berührung auch des wunden Punktes ist halt die Vorbedingung, dass ich beschenkt werden kann mit diesem Wasser des Lebens. Und ich glaube, wenn du an diesen Punkt von ultimativer Bedürftigkeit kommst und vielleicht auch Zerbrochenheit und Scheitern kommst und mit deinem Latein am Ende bist und selber nichts mehr hast, und so weit bist wie die Frau, dass du sagst, Herr, gib mir von diesem Wasser, gib mir zu trinken, dann wird er dich nicht im Trockenen stehen lassen, sondern dann gilt dir genau diese gleiche Verheißung, dieser gleiche Zuspruch. Ich will diesen Durst sättigen. Ich will diesen Durst stillen. Und ich will in dir eine Quelle entspringen lassen, die ins ewige Leben fließt. Dieser Heilige Geist ist real, er kommt aber nur, wenn du ihn einlädst. Er drängt sich nicht auf. Er kommt nur, wenn du ihn bittest. Und ich lade dich jetzt ein oder ich biete dir jetzt die Möglichkeit, so ein Gebet zu sprechen. Wir machen das hier im Saal jetzt einfach so, dass wir gemeinsam eine musikalische Zeit, eine Gebetszeit noch haben, die Kids, die auf die Obros warten, müssen sich noch ein bisschen gedulden. Aber der Heilige Geist ist noch wichtiger als die Obros. I'm sorry. Ich lade dich ein, aufzustehen. Und Und egal, wo du jetzt bist an deiner Reise, es kann sein, dass das ganze Glaubensthema für dich eh noch ein bisschen unklar ist, du bist hier zum ersten Mal, dann will ich dir erstmal sagen, du musst gar nichts. Du musst jetzt auch nicht irgendwo reinspringen, wo du nicht reinspringen kannst oder willst. Du kannst auch völlig cool dir das alles anhören und für dich drüber nachdenken, erstens. Zweitens, es kann aber sein, dass du merkst, hey, eigentlich ist mein Herz offen, dass ich vielleicht zum ersten Mal im Leben einen Schritt mache, dass ich, naja, wie die Frau, die sagt zu Jesus, gib mir zu trinken, ja, dass du zu Jesus sagst, okay, ich will diese Qualität des Lebens. Es kann drittens auch sein, dass es dich echt berührt hat oder getriggert hat oder wie auch immer, was ich so gesagt habe über den wunden Punkt, und du merkst, es gibt einfach so dermaßen einen wunden Punkt in meinem Leben, vielleicht was auch was mit Schmerz zu tun hat oder mit Scham, dass du dich so schämst, dass du irgendwas verbockt hast. Es kann sein, dass du merkst, über das Thema müsste ich jetzt ins Gespräch mit Gott kommen. Oder das vierte, es kann sein, dass du sagst, Heiliger Geist, noch nie was davon gehört, noch nie eine Erfahrung damit gemacht. Mein Glaube ist vielleicht eher so ein Kopfkonstrukt oder so irgendwie traditionell, aber ich sehne mich nach diesem Inneren berührt werden. Ganz egal, wo du in der Station bist, möchte ich jetzt so einen Raum eröffnen, dass du selber ins Gebet kommen kannst. Es wird nicht so ganz stark angeleitet sein, aber wenn du möchtest, kannst du manche von diesen Schritten, die ich so anleite, mitgehen. Aber nur wenn du möchtest, du hast die völlige Freiheit. Wir werden das ein bisschen musikalisch vielleicht aufgreifen. Schauen einfach mal, wie das so geht die nächsten 6 Stunden. Bis die O-Bros dann kommen um 5 Uhr in der Früh. Kleiner Scherz. Der Heilige Geist ist wirklich auch, er ist der Geist der Freude. Und ich glaube, wir dürfen heute Abend beten, dass Freude dir wiederhergestellt wird, wenn dir Lebensfreude geraubt wurde. Weil es ist sowas Fieses. An einer Stelle spricht Jesus auch über den Bösen, über den Feind. Und er sagt, der Feind ist gekommen, um zu stehlen, zu morden, also um Leben kaputt zu machen. Und ich bin gekommen, damit sie Leben in Fülle haben. Jesus ist nicht derjenige, der will, dass du dich kaputt machst, dass du dich knechtest, was dir Lebensenergie immer raussaugt. Sondern er will dich an einen Punkt führen, wo du nicht mehr aus dem Mangel raus agierst, sondern aus einer inneren Überfülle. Das ist Leben in Fülle. Und ich habe ein bisschen was davon schon erlebt. Ich spreche da nicht aus dem Buch raus nur. Ich hab was davon erlebt. Ich kann das bezeugen und den vielen anderen Menschen, die ich kenne. Aber es ist auch ein Prozess. Es geht immer weiter. Und Heiliger Geist, danke, du bist Gott. Wir dürfen zu dir sprechen. Du bist genauso Gott wie Vater und Sohn. Und wir dürfen dich einladen, jetzt hierher in diesen Raum zu kommen. Und ich bete, dass du jetzt mit deinem lebendigen Wasser alle Orte der inneren Vertrocknung und des inneren Verdurstens erfüllst und flutest. Und wenn du möchtest, darfst du dein eigenes Gebet in diese Richtung auch sprechen, dass du ihn persönlich einlädst, sagst, komm, Heiliger Geist, in diesen wunden Punkt hinein oder vielleicht in mein Gefühl von Trockenheit und Burnout oder wo auch immer du gerade stehst. Ich persönlich, was ich auch an den Esoterikern toll finde, ist, die haben oft sehr viel Kontakt zu ihrem Körper. Wir sind nicht so gut in Körperwahrnehmung wie im Westen. Und ich glaube, das ist eine der schönen Sachen, warum es Gebetsgesten gibt, so klassisch in der katholischen Tradition, Vater, also Kreuzzeichen oder so. Und eine ganz alte Gebetsgeste ist auch, die Hände zu öffnen. Wenn du möchtest, kannst du mal die Hände öffnen, wie in so einer Haltung. Und Jesus sagt, selig die Armen, ne, die bedürftig sind. Und du kannst zum Heiligen Geist sagen, komm und erfülle mich. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du das jetzt tust. Dass du uns füllst und flutest mit Liebe, mit Frieden, mit tiefem Frieden, mit Freude, mit Güte, mit Sanftmut, mit Treue, mit Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, mit deinem Licht, dass du unsere Herzensbrunnen neu zum Fließen bringst. Komm, Heiliger Geist, lass fließen diese Ströme lebendigen Wassers. Überflüte uns mit deiner Liebe, mit deinem Wasser des Lebens und mit deiner Freude. Wenn du jetzt merkst, dass dich innerlich was wie blockiert, so ähnlich wie Jesus die Frauen in Punkt bringen musste mit diesen 5 Männern, wenn du das jetzt merkst, dann halt es mal fest und so bildhaft gesprochen, bring das zu Jesus an sein Kreuz. Jesus ist ja am Kreuz nicht nur für uns gestorben, so dass wir in den Himmel kommen oder so, sondern dass wir frei werden von inneren Bindungen und auch von Schuld. Und dann musst du natürlich überlegen, wenn du dich gegen einen Menschen verschuldigt hast, dann musst du das klären. Es gibt auch das wunderschöne Sakrament der Beichte, ja, so Sachen ins Licht zu bringen. Aber heute, jetzt im Moment der Einfachheit halber, wenn du merkst, es ist gut, jetzt Buße zu tun, dann mach das kurz und energisch, aber nicht selbst geiselnd, sondern bring das. Jesus sagt, es war richtig falsch, ich trenne mich und löse mich von dem, bitte vergib mir, Punkt. Okay, mach das jetzt. Mach das, weil sonst blockiert dich das den ganzen Abend. Benenn das. Sag, nee, ist mir nicht okay. Ich bringe das ins Licht. So, lade das ab bei Jesus. Gib ihm das. Gib ihm das. Die Vergangenheit ist vorbei. Lass dir vergeben von ihm. So. Und dann öffne dein Herz für dieses lebendige Wasser. Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen. Mit offenen Herzen, mit offenen Armen. Sagen wir ja, oder sag ich ja zu dir. Ich sag ja zu dir, Heiliger Geist. Ich sag, komm und erfülle mich. Heiliger Geist, mit deinem Frieden und mit deiner Freude. Komm, Heiliger Geist.
Komm, o oh Heiliger Geist, wir sagen ja zu dir. Wir empfangen dich.
Wir empfangen dich, Heiliger Geist.
Komm und be hier.
Komm, erfülle mich.
Ich sag ja zu dir. Komm, erfülle mich. Wir empfangen dich, Heiliger Geist, dein Wasser des Lebens und deine Freude. Und ich bete über dir und über uns allen, um eine Wiederherstellung von Lebensfreude, wo dir das geraubt wurde. Und ich bete, dass so Traurigkeiten und Depressionen, die wie eine dunkle Wolke über dir hängen, dass das jetzt von dir genommen wird in Jesu Namen. Dass das wie weggepustet wird und ein Geist, ein Heiliger Geist von Lebensfreude und neuer Lebensenergie in dich kommt. Und ich spreche dir zu, komm ins Leben. Komm ins Leben, komm zurück ins Leben und ergreif die Freude. Du bist nämlich geliebt und du bist gewollt. Und dieser gleiche Jesus, der in Johannes 4 auf der Suche nach der Frau von Samaria war, ist heute Abend auf der Suche nach dir. Und er lockt dich ins Leben. Er lockt dich ins Leben und sagt, empfange mein Leben, empfange meine Freude, tritt ein in meine Freude, trink von meinem Wasser. So im Namen Jesu bete ich um eine Wiederherstellung von Lebensfreude. Eine Wiederherstellung von Lebensfreude, eine Wiederherstellung von Lebenslust. Und wir empfangen deine Freude, Heiliger Geist. Wir empfangen dein Wasser und wir empfangen deine Leichtigkeit und wir empfangen deine Freude. Während hier die Band weiter singt, lasst uns auch mal ins Singen gehen. Jene von euch, die das schon gehört haben, es gibt auch die Gabe des Sprachengebetes. Wenn du diese Gabe hast, fang an, in Sprachen zu singen. Wenn du dir nicht so sicher bist, fang auch an zu singen. Du kannst auch einfach la 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 singen. Aber lass uns mal ins Singen kommen. Es wird ein bisschen mehr nur aus dem Kopf rauskommen.
Freude trotz Stress, erfüllt im Alltag leben. So der Titel von dem Vortrag von Johannes Hartl, den wir am heutigen Jugendabend gehört haben.
Bewegungslos, die Galaxien heut stumm und kalt am Firmament, wie Tränen in die Nacht gesprengt. Und ich will fliehen an einen Ort, wo Bäume blühen und wo dein Ja die Stürme stillt, sich wie ein Mantel um mich hüllt. In deinem Arm, wenn die Sonne untergeht und die Schatten fallen, Stern über meinem Land, bis die Nacht verweht, die Angst vergeht, dein Ja zu mir besteht und es hält mich warm. Egal, was kommt. Unterwegs zu meinem Lohn, such alle Landen eine Stadt, die an den Pforten Engel hat.
Nur an deiner Schwelle steh, nur in deine Augen seh.
Ich will einfach nur vor dir stehen, vor dir stehen.